Gut, dann gehen wir mit Ihnen vielleicht, wenn Sie mal auf die Tür schließen. Also, wenn, ich glaube, hier sind noch einige neue Personen hier. Dann wurde ich gebeten, gerade was zu sagen zu den Aufnahmen. Also, Sie wissen ja, die werden, Sitzungen werden aufgezeichnet. Ihr Einverständnis, wenn wir jetzt gehen auf digiseminar.net hier, dann gehen Sie hier auf Audioaufzeichnen. Dann finden Sie hier, das habe ich jetzt gerade nicht richtig genannt, das müsste jetzt. Ich müsste es noch draufstellen. Sie finden es auf jeden Fall hier dann unter Audioaufzeichnen. Also, falls es nicht drauf sein sollte, stelle ich es heute drauf hier. Und wenn Sie sich für andere Kurse von mir interessieren, gehen Sie einfach auf Videoaufzeichnen. Finden Sie das zu Luther und Erasmus und zu einigen Sitzungen aus dem letzten Semester. Gut, dann würde ich auch noch gebeten, noch mal kurz was zu Essay-Themen zu sagen, also worüber Sie schreiben können. Darf ich noch mal gerade fragen, wer von Ihnen ein Essay beabsichtigt zu schreiben? Gut, also wie gesagt, es gibt von mir aus keine festen Fristen. Sie müssen nicht zu einem bestimmten Termin den ersten Essay abgeben. Ich würde Ihnen aber raten, dass Sie sich selbst eine Frist setzen. Also sagen wir mal jetzt für den ersten Essay Anfang Juni, Anfang Mitte Juni, ja, spätestens. Ne? Weil Sie dann von mir schon mal eine Rückmeldung bekommen, und das machen wir so, ich wurde auch gefragt, ich biete eine Sprechstunde an, und dann auch freitags, die wäre so recht flexibel, ja, aber zum Beispiel jetzt nach dem Seminar wäre eine Möglichkeit, und dann bekommen Sie eine Rückmeldung von mir zu dem Essen. Können wir aber individuell vereinbaren. Ja, was für mögliche Essays gibt es. Ich habe es, glaube ich, auch im Internet stehen, aber ich kann es mal kurz sagen. Wir haben einmal eine Möglichkeit, über das Argument des Animalismus zu schreiben, was das Kernargument Animalismus der Konstruktionstheorie, Vorzüge und Nachteile, natürlich ein Riesending. Wir kommen da noch drauf, deswegen würde ich hier noch ein bisschen warten. Wenn Sie den Animalismus gut verstanden haben, dann können Sie sich hier Lynn Bakers, das sind ja auch Vertreterin der Konstitutionstheorie, ihre Kritik am Animalismus. Und dann Ulsons Verteidigung des Animalismus gegen Denker. Da haben wir noch gegen Ende des Semesters einen Text offen. Und zum Schluss könnte man darüber reden, die ethische Implikation des Animalismus. Da haben wir auch einen Text ganz offen. Also, was folgt daraus? Für unsere Würde, für den schützenswerten Status von uns. Ab wann sind wir Personen oder überhaupt nicht, ab wann nicht mehr, also gerade diese Anfangs- und Endbereiche, die sind besonders interessant. Personen, ich schreibe mal ein Fragezeichen. Der Animalismus, das werden wir heute sehen, vielleicht auch in der nächsten Sitzung erst, der interessiert sich ja gar nicht so sehr für den Begriff der Person. Das ist für ihn sekundär. Also Frage, ein weiteres Essay-Thema wäre, füge ich jetzt noch hinzu, inwiefern sind wir nach der Theorie des Animalismus Personen? Ja.
Gerade wegen X ist Y, wie haben wir dieses Ist zu verstehen? Ja. Wir sind jetzt mal großes X. Das Y sei klar. Wie können wir Ist sein verstehen? Auf ganz verschiedene Weisen. Ist im Sinne von ist identisch und ist numerisch identisch oder ist im Sinne von eine akzidentelle Eigenschaft, also ein Tier, ein Subjekt, X ist eine Person, inwiefern wesentlich, unwesentlich, solche Fragen spielen eine Rolle. Und wenn wir eine Person haben, dann hat die eine Dauer über die Zeit hinweg. Und dann stellt sich die Frage, wann beginnt es die personale Existenz und dann hört sie auf. Das ist nicht so ganz klar. Je nachdem, worin wir das Entscheidende der personalen Identität sehen,
Und Sie werden heute sehen, dass es da mindestens zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt eine Möglichkeit im Bewusstsein, im Psychologischen. Das ist aber gerade die These, gegen die Olson argumentiert. Oder es gibt die These, dass das, was eigentlich zählt, ist das unser Körper ist. Je nachdem, wie wir dieses Identitätskriterium verstehen, ändert sich auch der Anfang und das Ende von personaler Identität oder genauer gesagt transtemporaler Identität. Und wenn das die Zeit ist hier, wo sind die Grenzen? Das sind auch spannende Fragen. Also, wenn Sie so ein Essay behandeln, berücksichtigen Sie den Identitätsbegriff, der vieldeutig ist. Es gibt mindestens zwei Begriffe, zwei Bedeutungen: numerische Identität, transzentrale Identität. Numerische Identität hat gesagt, ist Selbigkeit, ein und dasselbe. Dieser Tisch ist, dieser Stuhl ist derselbe, wie er gestern war, genau derselbe, ein und dasselbe. Ich kann aber auch qualitative Identität sagen, ich kann sagen, das ist derselbe Stuhl, derselbe Produktionsreihe, derselbe Modell, dann habe ich zwei gleich oder zwei dieselbe in Hinsicht auf ihre Eigenschaften. Und da muss man unterscheiden. Das wäre ganz wichtig, dass Sie den Identitätsbegriff berücksichtigen. Haben Sie dazu noch Fragen zu den Essay-Themen? Falls nicht, dann können wir übergehen. Haben Sie den Text alle? Haben Sie die Textsammlung alle erhalten? Haben Sie die? Ja. Also wir werden heute mit dem Text nicht ganz durchkommen. Das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt hier wieder Zitate jetzt an der Wand, die wir gemeinsam lesen und dann diskutieren. Aber bevor wir auf die Zitate kommen, noch mal hier den Hauptfilm: The Human Animal, 1997. Das ist sehr interessant, wenn Sie jetzt mal in dieses Buch hineinschauen, werden Sie finden, dass er nicht auf Lynn Baker, die Vertreterin der Konstitutionstheorie, eingeht. Das macht er hier so gut wie nicht. Warum nicht? Haben Sie die Idee, dass die Ursula in diesem Buch noch nicht mit Lynn Baker Konstitutionstheorie? Das gibt es nicht. Sie werden sehen, Olson kommt auf dieses Beispiel zu sprechen. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, und zwar machen wir jetzt ein Szenario, das ist etwas martialisch, aber es geht nicht anders. Also, die Frage ist, in welchem dieser zwei vorgestellten Fälle sind Sie noch Personen? Oder wie verhält sich personale Identität? Das erste Beispiel wäre jetzt so, und wir machen mal ein Beispiel. Also, Sie, Ihr Gehirn wird transplantiert in einen anderen Körper von irgendeiner Person. Angenommen, es ginge. So. Hallo. Ja. wo sind Sie dann? Also wo geht oder bleibt Ihre personale Identität bestehen?
Ich kann mir das jetzt anschaulichen, also das sage ich jetzt hier. Ich habe es auch Gary Cole so gemacht, als wenn Sie dieses Video sich anschauen, das auf dieser Internetseite der LQ findet, da hat er auch solche Strichmännchen. Das war jetzt A, das ist ein B, ganz Strich halblang oder Strich länglang. Und jetzt kommt das Gehirn.
Olson ist der zweite Meinung. Also er würde nicht sagen, dass die Person damit geht, sondern würde sagen, das, was uns People sagt, People. Er sagt nicht Person, People. Was uns als existente Wesen anbelangt. Das ist der Körper.
Also wir bleiben hier. Aber diese Ansicht hier muss jetzt nicht im Gehirn machen. Man kann es auch einfach Bewusstseinstransfer machen.
Das ist eine sehr gängige Art und Weise gewesen in der Vergangenheit. Denken Sie zurück an John Locke, der dieses Beispiel mit diesem Prinzen, dem Tischler, glaube ich, hatte, der die Auffassung vertrat, wenn also beide, der Prinz und der Tischler, ihre Bewusstseine tauschen würden, dann würden damit sich auch die Identitäten verändern und der Tischler wäre der Prinz. Und dann kam hier das Argument, ja, aber Prinz ist doch jetzt mal nicht nur eine individuelle Angelegenheit, sondern Prinz ist doch auch eine Funktion, ein sozialer Status. Und Prinz und soziale Status werden mit Äußerlichkeiten in Verbindung gebracht. Das heißt, wenn jetzt das Tischlerbewusstsein in diesem Prinzenkörper steckt, dann könnte es durchaus sein, dass die Leute, die Untergebenen, eben diesen Tischler, das Tischlerbewusstsein im Prinzenkörper weiterhin für den Prinzen halten würden, weil er eben so aussieht, weil er vielleicht dieselbe Gangart hat, ist die Frage. Und dann kam ein weiteres Gegenargument. Ist es denn wirklich so, dass wir Bewusstsein einfach so übertragen können oder wirkt sich nicht die neue Umgebung des Organismus zurück auf das Bewusstsein? Also stellen Sie sich vor, Sie, Ihr Bewusstsein wird transferiert in einen Körper eines Steinzeitmenschen oder einer Steinzeitfrau. Das hätte auch Auswirkungen auf ihr Bewusstsein. Also es ist nicht so, dass man jetzt denken darf, dass das Bewusstsein einfach so rübergeht, so additiv, wie so ein Teil, das hinzuzählt, sondern das ist eine Wechselwirkung. Das war auch noch so ein Argument, das muss man auch berücksichtigen. Das war von Ihnen eine Meldung.
Ich denke, genau an der Stelle habe ich gewisse Probleme, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er die Psyche, das Bewusstsein mit dem Materialhirn nicht nur korreliert, sondern eine Identifikation durchführt in der Art und Weise, wie es benutzt. Und dann kommen wir da erstens in die Schwierigkeit. Ich würde schon sagen, dass das Bewusstsein mit dem Hirn transferierbar ist, wenn dem so ist. Also im Grunde eine zirkuläre Geschichte, da wir ja nicht wissen, ob die Psyche nur am Hirn hängt. Brauchen wir die Frage nicht beantworten. Und zweitens, auf der anderen Seite, wenn dem nicht so ist, wovon ich ausgehe, aber dann kommen wir auf eine nicht zu klärende Frage im Moment noch, ob die Psyche nicht auch Teil der Zelle ist sogar.
Mhm. Ah ja. Okay. Okay, also vielen Dank. Ihr Argument ist jetzt eben das, das ist ein Riesenpunkt.
Ist Bewusstsein Psychologie, ist das nur Gehirn? Ist das materiell, ist es identisch im Gehirn? Das ist Reduktionismus. Oder könnte man die Auffassung vertreten, ist es Emergenztheorie? Also das ist das, was überschüssig sich, was plötzlich emergiert, was entsteht, was heraus evolviert aus dieser Materie, wenn sie nur diese Komplexität hat, also neuronale Netzwerke, wenn die materiell so verfasst sind, dass sie besonders dicht sind, eine hohe Packung von Neuronen, ab einem bestimmten Grad entsteht dann plötzlich was Neues. So. Na, wenn, also hinreichende Bedingungen, wenn eine bestimmte Menge an Tatsachen gegeben ist, dann tritt das ein. Was nicht heißt, dass Bewusstsein mit dem Gehirn identisch ist. Da gibt es verschiedene Thesen. Aber könnte man nicht jetzt sagen, mit Olson, das ist zweitrangig die Frage, ob jetzt Bewusstsein mit dem Gehirn identisch ist, mit Gehirnfunktion, sondern es kommt einfach nur darauf an, welche Rolle Bewusstsein spielt, jetzt unabhängig davon, wie es mit dem Gehirn zusammenhängt. Genau, da würde ja Olson dann sagen, geschenkt. Die Frage ist einfach nur die, wir können das Gehirn machen, wir können auch den Lockschen Fall nehmen, dass wir nur sagen, wir nehmen einfach das, was Bewusstsein ausmacht, sei es, dass da noch irgendwie von Zellen was dazu gehört oder was immer. Wir subtrahieren das Bewusstsein und transferieren es. Und dann stellt sich die Frage, womit geht die personale Identität einher?
Also gut.
Genau.
Aber da eine Teilung ungefähr zwischen Stammhirn und Zerebralteilung, wir wären doch irgendwo naturalistisch und empirisch unterwegs, an anderen Teilen, den wir eben wirklich entnehmen können.
Genau, da würde aber Olson im Zweifel sagen, also zumindest als wir mit ihm diskutiert haben, würde er immer sagen, ich bin kein Biologe. Da müssen Sie die Biologie fragen. Er sagt einfach nur, sein Argument ist, es hängt, die Identität hängt nicht an bewusstseinsmäßigen Zuständen. Aber wir schauen noch genauer rein. Ja, vielen Dank.
Eine Frage ist, die ich dabei finde, ist, Identität ist ja nicht nur Bewusstsein oder Hirn, auch nicht abgrenzbar von dem Sein an sich, also das, was Sie angesprochen haben mit dem Tausch zwischen den Prinzen und dem Handwerk. Es formt sich ja auch, es bildet sich, es entwickelt sich durch das alltägliche Leben im Umfeld. Und so gesehen stellt sich da schon die Frage, ob das so übertragbar wird.
Genau, das war ja auch ein Einwand in der letzten Sitzung. Also stellen Sie sich vor, wenn jetzt Sie oder dieses Beispiel mit diesem Prinzen, dem Tischler, Ihr Bewusstsein tritt in einen anderen Körper ein, dieser andere Körper, in dem fühlen Sie sich wohl, ja, der gefällt Ihnen nicht, ja, stellen Sie sich vor, dann wird das Rückwirkungen haben auf Ihre Identität, aber natürlich auch, wie andere Menschen mit Ihnen umgehen. Die werden nicht mehr Sie ansprechen mit Ihrem bisherigen Namen, weil Sie werden Sie identifizieren, größtwahrscheinlich mit Ihrem Körper. Also der Prinz, der in den Tischlerkörper fährt, sage ich jetzt mal, der wird eben nicht mehr als Prinz angeredet werden, sondern den werden wahrscheinlich die meisten identifizieren nach seinem Körperkriterium. Die meisten. Ne? Es wäre dann ein Tischler, der sich sehr für seinen Stand sehr, sehr gewählt ausdrücken würde, er würde auffallen. Ne? Und er würde natürlich angeredet werden mit seinem bisherigen Namen, also dem Körpernamen. Ne? Und er würde nicht als eine solche Identität anerkannt werden. Anerkennung ist ein Riesenthema. Das könnte also durchaus dazu führen, dass sich das Bewusstsein völlig verändert. Ne? Und würde eine Riesenkrise bekommen.
Aber zum Status quo, also wenn man nicht bedenkt, wie sich dann diese getauschte Bewusstseine weiterentwickeln, wäre es ja zum Beispiel interessant, wenn der Tischler früher irgendwie ein Verbrechen begangen hat, wem schreibt man es dann zu? Den Tischler im Körper des Prinzen oder umgekehrt?
Genau.
Und dafür kann man das Bewusstsein nicht so einfach weg.
Richtig, genau. Genau, also völlig richtig. Die Frage ist jetzt die, wohin geht die personale Identität im strengen Sinne? Worüber wir gerade gesprochen hatten, war also die Identifizierung, also die empirisch-faktische Identifizierung. Faktisch wäre es so, dass natürlich niemand sehen könnte, dass dann Bewusstsein sich gewandelt hat. Also prima facie ist es so, dass man Leute zunächst einmal nach ihrem Körper identifiziert. Ganz klar, wenn es dann um solche Fälle geht, wie zu Unzurechenbarkeiten oder um den eigentlichen Kern der Identität, dann ist die Frage sehr relevant, ob es nicht doch das Bewusstsein ist. Locke sagt ja, dass die Identität geht mit dem Bewusstsein. Also wenn sich dann eben das Bewusstsein, das Prinzenbewusstsein im Tischler erinnern würde noch an ein begangenes Verbrechen oder eher andersrum, das Tischlerbewusstsein im Prinzen ein vergangenes Verbrechen, dann wäre jetzt eben das Tischlerbewusstsein im Prinzenkörper dafür verantwortlich nach Locke. Aber von der faktischen, also ganz realistisch gesehen, Identifizierung würde man wahrscheinlich in diesem Zusammenhang nach dem Körper gehen. Also zunächst sagen, aber das ist doch hier der Prinz, der benimmt sich jetzt etwas seltsam, hat keine guten Manieren mehr, aber er sieht doch so aus. Also für Identifikationsfragen in der alltäglichen Welt ist der Körper natürlich entscheidend. Aber die Frage, die uns interessiert, ist nicht nur alltägliche Identifikation, sondern personale Identität. Und dann gibt es gute Gründe, die fürs Bewusstsein sprechen. Jetzt hat es sich aber, glaube ich, noch immer nicht. Genau, also das war nur der Hintergrund. Genau, also er sagt, darauf, wo es ankommt, und er spricht nicht so sehr von Personen, er sagt People, Wesen, Leute, das ist der Organismus. Jetzt habe ich hier ein paar Fragen wieder. Inwiefern sind wir nach unseren Tieren wieder hier wichtig, dass sie sind? Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, qualitative, numerische Identität, essentielles Sein und aktuelles Sein. Sind wir wesentlich Tiere oder sind wir nur Tiere auf abgeleitete Weise, akzidentell, unwesentlich? Die Frage wäre jetzt konkret im Fall von Personen: Sind wir nach Olson Personen wesentlich als Menschen oder sind wir wesentlich Organismen und halt noch dazu in bestimmten Phasen, wenn wir gewisse kognitive Fähigkeiten besitzen, dann Personen? Also, ich kann es mal hier gerade aufzeigen. Das sei jetzt mal hier, das ist der Zeitstrahl, das sei jetzt hier unsere Existenz als Organismen. Also, der Anfang ist natürlich immer problematisch, wann beginnt ein Organismus wirklich zu existieren. Ne? Und Zellgruppen ist schwierig. Ne? Sagen wir mal so, wenn er eigenständigen Stoffwechsel hat. Ne? Bin ich jetzt auch kein Experte, ob das erst ab der Geburt ist. Wenn man mal, sagen wir mal, es sei so, dass die wirkliche Eigenständigkeit ist in der Geburt stattfindet. Das ist umstritten, ich bin da kein Experte. Sagen wir mal, Organismus jetzt, man könnte auch sagen, noch im Mutterleib, wie auch immer, nachdem eben eine bestimmte Komplexität erlangt ist. Und das Ende ist ganz klar, das Ende des Organismus, und so bleibt es auch nicht, ist es, wenn die Lebensfunktion nicht mehr besteht. Das heißt, was würden Sie sagen, wann ist ein Organismus tot? Mit dem Hirn oder mit dem Aufhören des Herzschlags? Wann würden Sie sagen? Ja?
Also medizinisch ist man tot, wenn er tot ist. Also wenn keine Funktion mehr hat.
Genau, also eine Riesenfrage, es gibt da eine große Debatte in der Philosophie, wann ist man tot? Das hängt natürlich davon ab, worin wir die Identität von Personen erblicken. Bewusstsein im Körper. Wir sehen, der Anfang und das Ende ist auch nicht ganz klar. Aber wir könnten jetzt nach Olson sagen, wenn das der Organismus ist hier, dann ist die Person nur eine Teilung davon. Die Person ist, könnte sein, ist vielleicht das hier, nur so ein Bereich, wenn hier die Demenz einsetzt. Also es gibt, als Olson würde ich sagen, wie gesagt, Personalität ist etwas, was noch hinzukommt, was mit sehr hohen kognitiven Fähigkeiten einhergeht. Und das wäre nicht zur ganzen Zeit wie der Organismus steht der Fall. Also, dass wir sehen, Personen und Organismus, die koinzidieren nicht nach uns. Es können bestimmte Phasen der organischen Existenz sein. Das ist eine Frage dann, unterscheidet sich psychologische und animalische, nenne ich es jetzt mal animalische Identität. Inwiefern sind Tiere Personen oder können Tiere Personen sein? wäre gerade dieser Punkt, zu sagen, Organismus, okay, existiert und zu bestimmten Zeitpunkten oder Phasen des Lebens des Organismus treten so höherstufige kognitive Funktionen auf, realisieren sich, dass da Personalität erlangt ist, aber das kann auch wieder abnehmen, wenn wir dement werden oder als wir kleine Kinder waren, hatten wir die noch nicht und könnten wir eigentlich noch nicht von Personalität sprechen. Das ist die Frage. Genau. Okay, dann können wir einfach mal hier, würde ich sagen, lesen. Er bringt jetzt hier dieses Beispiel, was wir vorhin hatten, mit diesem Gehirntransplantation und wo er sich da verortet. Wer möchte mal lesen? Wollen wir mal hier anfangen, einfach der Reiner.
In the first story, you lapse into a persistent vegetative state in which your mind is destroyed, but those vegetative functions that keep you alive continue. According to the psychological approach, that is the end of you. But no human animal ceases to exist when this happens. Your human animal, the one you point to when you point to yourself, continues to live and breathe. It simply loses its psychological features. Even if you never in fact lapse into a persistent vegetative state, you could do so, and if that happened, your human animal would outlive you. And if you and the animal could come apart, you could not be the animal. A thing cannot outlive itself. From this, it follows that you are not an animal, for there is only one human animal sitting in your chair and wearing your shoes right now, not two. And that animal being able to outlive you is not you.
Yeah. Finden Sie das plausibel? Oder nochmal rekapitulieren, was ist so das Argument hier, was ist das Szenario? Das ist? Diese Wendung finde ich sehr interessant. Ja, genau.
Okay. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, konstruiert er quasi zuerst die Idee, dass es ja die Einschätzung gibt, dass es, dass der Mensch sich in das menschliche Tier und sich selbst unterteilt, diese zwei Sachen, und er sagt, das menschliche Tier könnte ja das Selbst theoretisch dann überleben. Bloß, er sieht eben das Problem, ein Ding ist nicht vollständig, wenn es irgendwie sich selbst überleben könnte. Also sagt er, es kann kein, oder es gibt nur ein menschliches Tier, wenn ich es richtig verstehe, wie gesagt, gibt es nur ein menschliches Tier, und damit reduziert er eben diesen psychologischen Aspekt, den er das Du oder das Ich nennt, auf das menschliche Tier zurück.
Das wird so die Strategie sein, die ist noch nicht ganz darin enthalten, aber es ist wirklich richtig. Also diese Wendung hier, your human animal, das finde ich sehr interessant, diese Wendung. Weil so, ich glaube, prima Fazit, die meisten von uns würden das so sagen. Also ich bin einerseits ich im wirklichen Sinne, das ist meine Person, meine personale Identität, und dann habe ich da halt noch so ein menschliches Tier, was ich mit mir mitschleppe, sozusagen, im Schlepptau. Ja? Das menschliche Tier, das verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Also sehe ich es jedenfalls, wir können darüber diskutieren. Aber ich bin es nicht, sozusagen. Ne? Und das ist so dieses Beispiel hier. Wenn jetzt dann mein Gehirn aufhört zu funktionieren, aber mein Tier sozusagen in mir in ein vegetativen Zustand verfällt, die vegetative Funktion weiter aufrechterhalten wird. Tja, dann bleibt halt nur noch mein Tier übrig. Dann bin ich sozusagen von meinem Tier gewichen. Das ist auch so typologisch die klassische Seelenvorstellung so ein bisschen. Die Seele entfleucht aus dem Körper, aus der Körperhülle. Ja, das ist der Punkt. Also auch mit diesen Bildern oder Metaphern, man sagt Hülle, bloße Hülle und Substanz oder so. Der Körper ist eine bloß äußerliche Hülle und bleibt dann halt zurück. Und darauf, wo es eigentlich ankommt, das ist unsere was ich Seele, da kann man verschiedene Begriffe einfügen, Bewusstsein und das fällt dann auseinander. Jetzt hatten Sie sich gemeldet.
Ja, schon.
Genau, also ich weiß nicht, aber also, wenn ich mal meine Ansichten so betrachte, dann ist es eigentlich so prima facie, so dass ich so eine Auffassung erstmal teilen würde oder geteilt habe. Also auch die meisten hatten sich jetzt nicht alle, die meisten hatten sozusagen diesen praktisch den Fall befürwortet und dafür argumentiert, dass Meinungsbild abgeben, dass ihre Identität mit dem Gehirn geht. Das heißt, sie hätten dann auch so eine Auffassung wie die hier. Ja. Sie haben halt also was Tierisches, was mit ihnen geht, aber sie sind nicht damit, was ihre Person anbelangt, identisch. Ne. Das ist so diese Grundannahme. Genau, und wir sind alle nach dieser Auffassung kein Tier wesentlich. Da sitzt dann nur ein menschliches Tier im Stuhl und das, was mich überleben kann, wenn mein Bewusstsein erlischt, das bin nicht ich. Also ihre Hirnfunktionen sterben ab, sie haben kein Bewusstsein mehr, es ist ein Hirntod, aber ihr Herz schlägt noch, Blut zirkuliert, klassischer Fall von permanentem Koma oder sonstigen Phänomenen kurz vor dem Tod, dann würden sie sagen, gut, da lebt halt noch was, aber ich bin es eigentlich nicht. Das ist halt noch so ein Überrest. Ganz schwierig, wie man das in Verhältnis bringt. Das ist der klassische Fall, den die meisten von uns wahrscheinlich unterschreiben würden. Also nach dem Meinungsbild. Nicht alle, aber die meisten.
Ich weiß ja nicht, aber wenn man zum Beispiel ansehen würde, wie andere dann diese Person behandeln würden. Ich glaube, die meisten würden nicht, also Familie und Freunde, die halt da irgendwie verfügen könnten, würden nicht dann automatisch sagen, okay, jetzt schalten wir sofort ein Gerät ab, wenn wir jetzt hinkommen, der ist ja nicht mehr da. Mhm. Da hast du ja klar von außen dann zumindest dann diese klare Zuweisung der Person dann auch. Dann sind wir wieder bei der Außenwahrnehmung. Was nehmen wir jetzt wagen, was beim Künstler und beim Tischler? Wir nehmen jetzt den Körper von außen wahr und nicht irgendwie das Bewusstsein. Also von anderer Seite würden wir auf jeden Fall dazu schreiben, nee, der ist.
Ja, genau, prima facie. Ja. Völlig richtig, prima facie auf jeden Fall. Aber ich denke, Sie haben auch recht, wenn man sagen würde, personal gesehen. Es gibt ja dieses Problem, dass man dann also nicht weiß, wie geht man jetzt mit dem noch lebenden Körper um. Und viele würden sagen, in so einem Fall, wenn jetzt da so ein Hirntod festgestellt ist oder so ein Koma, würde man sagen, ja, das ist immer noch die Person. Ne? Also da hätte man Probleme, dann eben das Leben, diesen bloß vegetativen Zustand auch plötzlich einzustellen. Man hätte damit irgendwie moralische Probleme. Es wäre nicht so ganz klar, wie man damit umgehen soll. Das zeigt, dass wir trotz unserer häufig vertretenen Auffassung, dass unsere Identität doch mit Bewusstsein zusammenhängt, in solchen Grenzsituationen, wenn es um das Ende geht, plötzlich ins Zweifel geraten. Ist der Körper, der dann auch so lebt, das Herz schlägt noch, kein Bewusstsein mehr da, ist das nicht vielleicht doch noch die Person? Ne? Also wir haben dann irgendwie Probleme damit häufig. Ne? Das ist auch noch so ein Punkt, wenn man noch so dieses Verhalten in solchen konkreten Situationen betrachtet. Okay, wer möchte lesen? Lesen wir einfach weiter. Ja.
In the second story, we transplant your cerebrum from one hand to another. But we don't transfer any animal from one hand to another when we do this. Rather, we transplant an organ from one animal to another. The human animal associated with you stays behind when you're cerebrum is removed. You, however, go along with your cerebrum according to the psychological approach. Even if you, in fact, never get separated from your animal, you could be separated. So you could not be that animal. A thing and itself cannot go their separate ways.
Vielen Dank. Das ist jetzt genau dieser Fall. Hier. Womit gehen wir? Wo bleiben wir? Wir gehen mit unserem Gehirn, sagen die meisten. Olson würde das bestreiten. Olson würde sagen, das ist nicht entscheidend. Wir, ohne jetzt damit zu sagen, wir Personen, sondern wir. Es ist ganz interessant, wie Olson von Subjekten spricht. Er spricht eigentlich selten von Personen. People, lebendige Körper, der dann auch so irgendwie vegetative Funktion hat, aber den wir überleben, den wir nicht überleben oder in diesem Fall eben verlassen. Das ist so diese gängige, das ist diese Frage. Diese Möglichkeit von Trennbarkeit. Man könnte nicht dieses Tier sein. Dieses Tier, das wir sind auch. Wir sind dieses Tier, würden die Vertreter dieser psychologischen Auffassung sagen. Aber wir sind dieses Tier akzidentell. Wir sind es nicht notwendigerweise. Unsere Identität ist daran nicht geknüpft. Wir sind es. So wie wir, was wäre jetzt vielleicht ein Vergleich, so wie wir eben, das ist ganz schwierig. Ne? Es ist nicht wie so eine Kleidung. Es ist nicht wie eine Kleidung. Ja. Ganz diese Frage nach diesem Ist. Hier, you could not be. Wie kann ich dieses Sein hier verstehen? Vielleicht akzidentell, oder? Also nicht wesentlich. Wir sind nicht wesentlich. Ich sage Modus, das wäre richtig. Modus. Wir sind Personen im Modus von diesem lebendigen Körper. Wenn eine Möglichkeit. In dieser Form, in dieser Ausprägung. Wir können uns so und so ausprägen. Wir können unsere Personalität, Personalidentität in anderen Kontexten realisieren. Wir können in einem Tischlerkörper können wir eintreten, das ist ein anderer Modus vielleicht. Modus wäre so ein Gift. Das ist nicht ganz klar. Das ist nicht jedenfalls nicht die Essenz, die Identität im strengsten Sinne. Ich glaube, das ist klar. Ne? Dann lesen wir vielleicht weiter. Können wir mal einfach in der Reihe weiterlesen?
I want to argue that since you and I are human animals, the psychological approach must be false. To do this, I need to defend two claims. First, I need to argue that we really are animals. Then I must try to show that the psychological approach would not be true of human animals. That no psychological relation is necessary and sufficient for a human animal to persist through time. That is, I must argue that a human animal really does survive when it lapses into a persistent vegetative state, or that no human animal is transferred from one head to another when your cerebrum is transplanted.
Vielen Dank. Gut, hier spricht ihr jetzt eben von einem human animal, nicht von einer Person. Muss man natürlich dazu sagen. Hier ist nicht von Person die Rede. Also Sie sehen hier, er vermeidet den Begriff der Person. Was spricht er? Er spricht hier von you and I. So alltäglich. Also, so und dann we are, we really are. Also dieses Person, really are animals. Also dieses, wie ist der Begriff des Seins zu verstehen? Ja. Really are, das ist praktisch. Wir sind es wirklich, wir sind es essentiell, wir sind es im emphatischen Sinne. Wir sind es nicht akzidentell im Sinne von Modi oder wie auch immer. Also really, das heißt, unsere numerische Identität von uns, nicht als Person, sondern das, was uns ausmacht, uns, ja, von uns Leuten hier, die hängt an unserem Körperorganismus. Das ist das Entscheidende. Das ist halt dritter Seite dieses. Und das keine psychologische Relation an zum Beispiel Bewusstseinskontinuität, das wäre so eine psychologische Relation, notwendig oder hinreichend für dieses Tier ist. Und er würde sagen, das ist das, worauf es ankommt, nicht auf die Person. Das, was lebenswertig oder so entscheidend ist, das, was uns interessiert. Derek Parfit würde sagen, what matters, also das, was entscheidend ist, sind wir, you and I, so wie wir uns lebenswertig so sehen. Person ist sowas Gekünsteltes, sowas Hochtrabendes. Das ist nicht das Entscheidende. Das, was uns Existenz angeht. Ja, dann lesen wir mal weiter.
Oder ich bin halt den Schritt nicht verstanden, wie er dann auf einmal argumentiert, dass wir ja doch, also dass wir Tiere sind im Weltall.
das ist ja noch kein Argument von ihm, das ist nur die These jetzt erstmal. Das ist, darauf will er hinaus. Das Ganze wird er noch ausführlich begründen. Das ist der Punkt. Ne? Also die Frage für mich, warum kann keine psychologische Relation notwendig oder hinreichend sein, um unsere Identitätsbedingungen zu bestimmen? Hängt natürlich auch immer davon ab, wie wir uns wirklich selbst verstehen. Aber also man könnte jetzt auch sagen, Olson, der eine sieht es eben so, der andere sieht es so.
Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, er reicht eben den Begriff der Person aus. Worin unterscheidet sich seiner Meinung nach dann ein Human Animal von einer Person? Und hat er dann also Human Animal gar keine normativen Beschreibungen oder Ansprüche? Also kann man auf der Basis auch bestimmte Fragen dann nicht klären.
Genau, das ist ein Problem für uns. Wir haben in einer der letzten Sitzungen haben wir dann noch einen Text über die ethischen Implikationen von animalistischen Theorien, aber er schweigt sich darüber aus. Das ist ein Problem, diese etwas normative Unterbestimmung. Geht es wirklich nur um diese ganz strikte Existenzfrage, Identitätsfrage. Wir, die wir hier so sind, was macht uns aus? Gut, einige würden sagen, wir sind Personen. Da würde Olson sagen, gut, dann nennen wir uns halt Personen. Aber das, worauf es ankommt, was unsere Existenz ausmacht, ist nicht das Bewusstsein. Und das ist unser Körperorganismus. Und warum und welche Gründe er dafür bringt, das kommt jetzt. Das ist jetzt nur diese These. Und die ist eigentlich, prima facie, etwas für uns erstmal, also für die meisten uns unplausibel. Also die meisten von uns haben die These geprägt, dass wir in den Gehirn gehen. Die meisten vorhin. Nicht alle, die meisten. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum diese animalistische Position, wie wir in der letzten Sitzung gesehen hatten, erst sehr spät vertreten wurde. Denken Sie mal an Descartes. Das ist der extremste Anti-Animalist, den es gibt. Warum? Wer von Ihnen kennt sich etwas mit Descartes aus? Warum kann man den René Descartes, den Anti-Animalist par excellence nennen?
Ja, das ist ein Einzelner.
Ja, also diese Meditationen, da kommt dieser Punkt vor.
Genau. Ist so. Also im Prinzip ist das, ich denke, das ist ja im Prinzip ein indirekter Hinweis auf den Verstand, der sich eben von dem Körper oder von dem Körperlichen löst und also nämlich versucht dann halt diesen Dualismus dann darzustellen.
Genau. Also das ist dieser Dualismus. Also er sagt gar nicht so sehr in diesen Meditationen, ich denke, also bin ich, das wird ihm immer so unterschoben. Er sagt nur, sum existo, also ja, ich bin ich, also cogito existo, er verwendet diese beiden Begriffe austauschbar. Also er sagt, ich denke, ich existiere, das ist gewiss. Er will ja gar nicht so eine Folgerungsbeziehung machen, sondern das sind zwei Seiten derselben Sache. Ich existiere, insofern ich denke, und ich denke, insofern ich existiere. Und dann hatten Sie aber völlig richtig gesagt, ein Dualismus. Also Descartes sagt, wir haben eine denkende Substanz, wir haben gar nicht mal so ein Gehirn. Das wäre res cogita, das wäre res extensa, es gibt die Zirbeldrüse an diesem Punkt. Aber er würde sagen, wir zerfallen in zwei Substanzen und das, was uns eigentlich ausmacht, ist die denkende Substanz. Völlig richtig, wie Sie gesagt haben. Und was sagt er jetzt über Tiere? Das ist ja das ganz Entscheidende. Was über Tiere sagt. Wollen Sie gerade dazu? Oder?
Ja, genau. Er reduziert das Tierische oder das Tier ja direkt auf die Maschine.
Genau.
Und da gibt es ja so schöne Bilder auch dazu, von der Ente, wie dann das Verdauungssystem maschinell irgendwie dargestellt wird. Also das ist vielleicht auch gleichzeitig der Vorteil, was dieser Dualismus jetzt erstmal hätte, weil wenn man das natürlich so versteht oder so reduziert betrachtet, dann hat man es natürlich auch ein bisschen leichter, Lebewesen in Form von Tieren irgendwie zu erklären, weil man das Ganze ja absolut maschinell physikalisch komplett so erklären kann. Nur bei Menschen hätte man halt natürlich die Probleme. Den muss man halt dann diese Viskovitanz irgendwie dann noch hinzufügen.
Ja, genau. Also Descartes macht sich sozusagen, wie Sie beide richtig gesagt haben, recht gleich. Also es ist ein bisschen allgemein gesagt, weil er gar nicht so einen dritten Fall anerkennt zwischen Person zwischen Leben und zwischen Materie. Er kennt eigentlich nur so, entweder es ist personal, sagen wir mal, denkend, oder es ist materiell, aber sowas dazwischen, sowas Vegetatives, was Lebendiges, das scheint er auszuklammern, ne, in diesem dualistischen System. Und da sitzt jetzt aber gerade Olsen an, er sagt, nee, wie ist denn das? Ist wirklich in diesem Cogito, mit diesem Denken, ist damit unsere Existenz gemeint, ne, wie Sie richtig sagen? Cogito, sum existo, denke, ich existiere, das ist gewiss, das geht Hand in Hand. Also die ganze Tradition der Philosophie ist eigentlich auf dieser Seite von Locke, von diesem letztendlich Modell des Bewusstseins. Und da ist jetzt Olson eine ganz starke Position dagegen. Wenn wir uns fragen, phänomenologisch, was bin ich, inwiefern existiere ich, dann würde er sagen, insofern ich ein menschliches Tier. Von der Perspektive Descartes aus betrachtet. Ne? Also, was bin ich, inwiefern existiere ich, würde ich sagen, insofern ich ein menschliches Tier bin. Das wird also die exakte Gegenthese eigentlich von Descartes. Ich möchte nur einfach weiterlesen.
I said I would argue that you and I are animals. This might seem a strange thing to ask you for given our assumption that you and I are material objects. Where are we going to find premises that are even more obviously true than that we are animals if we are material objects at all? We can understand how someone might deny that we are not animals by rejecting materialism. Many philosophers have argued that we are not material objects of any kind. But immaterial souls or abstract objects, akin to computer programs or the like, or that we essentially have some immaterial part. But once it is conceived that we are material beings of some sort, it seems quite obvious that what sort of material beings we are. We are living animals. To be specific, our opposable thumbs, forwarding face, eyes, and evolutionary history make it clear that we are primates, along with apes, monkeys, and humans. Any materialist could easily persuade himself that he is an animal by examining himself in a mirror, or if need be, by having himself examined more
thoroughly
by a component
zoologist. Ja, vielen Dank. Genau, also das ist jetzt ein ganz zentrales Zitat, weil er jetzt hier auf diese Einwände eingeht. Ne? Er kann das Argument nochmal so ein bisschen oder diesen Punkt hier nochmal ein bisschen wiederholen. Wer von Ihnen möchte mal das in anderen Worten mehr formulieren?
Er sagt, man kann auf jeden Fall nicht leugnen, dass wir auch einen materiellen Teil haben als Person. Und wenn man eben einen materiellen Teil hat, einen Körper hat, was nicht zu bestreiten ist, dann hat man zumindest einen tierischen Teil oder eine tierische Geschichte.
Genau, und gegen Ende. Also er sagt erstmal, also viele Philosophen, so Descartes, so das, was wir vorhin hatten, haben mit diesen Begriffen, wir seien nicht materielle Objekte, eine Art materielle Seelen oder abstrakte Objekte wie Computerprogramme. Natürlich jetzt hier die Frage, once it is conceded that we are material beings, das ist ja noch nicht zugestanden. Ja? Das ist ja jetzt noch die Frage, welche Gründe sprechen dafür. Ne? Aber wenn es so der Fall ist, dann sagt ihr letztendlich, können wir uns, und das ist sehr eine starke These als Philosoph, weil dann können wir uns letztendlich auf die Evolutionstheorie setzen. Dann müssen wir Zoologen fragen. Ja. Ich glaube, wir gehen mal ein Zitat weiter. Sie hatten noch was? Ja.
Ich würde jetzt vielleicht sagen, im Prinzip macht er ja tatsächlich, wie vorher schon gesagt, diese absolute Gegenthese zu dem Descartes, der uns dieser eher, sagen wir, geistentranszendentalen Theorie, die den Menschen mehr oder minder in der Seele verankert war, versucht er den Menschen wirklich als physisches Wesen komplett auf seine physischen oder physikalischen Eigenschaften reduziert in der Welt zu verankern und sagt im Prinzip, dass er sagt, wie Darwin, wir sind nichts weiter als Arme, wenn man sich jetzt genau anschaut, unsere physikalischen Merkmale, also er geht halt wirklich, wie er auch in seinem Titel sagt, blendet er diesen psychologischen Aspekt dort komplett aus.
Oder er würde gar nicht zeigen, dass er ihn ausblendet, sondern er würde sagen, es ist entscheidend. Genau. Genau.
Was ich an der Stelle nicht so ganz verstehe, weil ich vielleicht nicht so ganz sehe, was da jetzt so die wirklich starke These dahinter ist, weil ich hätte das, oder vielleicht habe ich einfach falsch gelesen, aber ich hätte das jetzt einfach so gelesen, dass er nur sagt, dass wir halt materielle Wesen auch irgendwie sind. Das kann ja niemand leugnen. Also, und wenn wir materielle Wesen sind, dann sind wir lebende Tiere. Also dieser ganze letzte Absatz, den würde ja eigentlich so niemand normalerweise leugnen. Also eigentlich die Tatsache, dass wir lebende Tiere irgendwo sind, und da ist natürlich dann die Frage mit dem Sinn, aber so wie es er halt formuliert, steht da ja nirgendwo nur oder an einer Stelle of some sort, material beings of some sort, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob allein schon so, wie es er jetzt an der Stelle geschrieben hat, das gleich heißt, darüber geht jetzt erstmal nichts, sondern das würde ich mal sagen, ist doch schon mal der Konsenspunkt, den wir doch alle haben müssen.
Genau, also ich sage, für die Frage ist hier, wie muss man dieses A verstehen? Daran hängt es. Inwiefern sind wir materielle Dinge? Jeder würde sagen, völlig richtig, jeder würde das zugestehen, dass wir materielle Dinge sind auch. Die meisten würden sagen, wir sind es nicht wesentlich. Wir sind es nicht, insofern wir unsere eigentliche Identität betrachten. Dann zählt das Materielle nicht mehr so sehr. Das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Exposition, das ist noch nicht das Argument. Genau, das ist wieder diese gewöhnliche Ansicht. Dass wir also zur Spezies Homo sapiens gehören. Also, was ist jetzt eigentlich das Argument hier? Schauen Sie mal diesen letzten Satz hier an. Was ist eigentlich diese argumentative Strategie jetzt hier?
Dass es für die materiellen Teil gibt es ja sozusagen einen Beweis, weil er sagt, wenn man in den Spiegel schaut, aber für eine Seele oder so gibt es halt nichts, also was man da vorbringen kann.
Genau.
Also das ist eigentlich genau das, was wir letzte Stunde als Vorteil des Animalismus eben gesagt haben. Wir haben da halt einfach, bis zu dem Punkt haben wir überall Konvers. Also wenn wir aus der Richtung kommen und so wie wir es jetzt auch mal in den Spiegel schauen oder den Zoologen fragen, da haben wir einfach diese empirische Grundlage, die einfach da ist und die wir halt einfach überhaupt nicht so schnell oder zumindest in der Form nicht haben, wenn wir es halt versuchen, von der anderen Seite anzugehen und dann dafür zu argumentieren, dass wir ein immaterielles Bewusstsein haben. Aber so wie er argumentiert oder an der Stelle noch angeht, da würde halt normalerweise niemand aussteigen, weil es halt ganz schwierig ist. Also natürlich kann man irgendwie dann falsifizieren, aber es ist halt dann falsifizierbar und zwar empirisch. Du kannst es nachweisen oder eben widerlegen.
Genau. Ich denke schon. Also ich denke, dass Olsons These auch des Materialismus sicherlich zu verstehen ist vor dem Hintergrund dieser aufkommenden Hirnforschung. Also es gab eine ganz große Debatte in Deutschland Anfang der 2000er mit Prinz heißt der, Roth, Gerhard Roth, Prinz, diese Denker, Das war so Anfang der 2002, 2003. Und so in diesem Umfeld der Jahrtausendwende gab es einen riesen Aufschwung. Aber es müsste schon in den 90ern gewesen sein. Mit diesem Hintergrund kann man das verstehen. Ich bringe es nochmal ganz kurz auf den Punkt, wie Sie völlig richtig gesagt haben. Er sagt einfach, die Beweislast hat derjenige, der personale Identität im Bewusstsein verordnen möchte. Der hat die Beweislast. Der muss das begründen. Nicht ich als Materialist. Ich habe, wie Sie richtig sagen, ich habe die Evolutionstheorie auf meiner Seite, ich habe die Biologie auf meiner Seite, ich habe alle Naturwissenschaften auf meiner Seite, wenn es darum geht, was uns eigentlich ausmacht. Und wer jetzt gegen diese starken Befunde andere These vertreten möchte, der muss es begründen. Der muss es sagen, nicht ich. Das ist auch so ein, das ist kein besonders starkes Argument, aber es ist die Verlagerung der Beweislast. Ja, wir möchten weiterlesen. Jetzt kommt praktisch die Antwort. Also sehen wir, er spielt hier immer so diese zwei Ansichten. Es gibt diese psychologische Ansicht und es gibt die naturalistische Ansicht. Und was sagt er jetzt zu dem Psychologen? Wer möchte weiterlesen?
Ja,
ich glaube,
es geht weiter.
Ja, genau. Das fängt nicht an. But the premise of the psychological approach and the subtle reply to this, they will concede that we are animals and obviously not so. They will even agree that no animal is transferred from one head to another when your cerebrum is transplanted, and that no animal ceases to exist when you become a human vegetable. Nevertheless, they claim the psychological approach is consistent with the fact that we are animals.
Was ich hier, vielen Dank, was ich hier ganz interessant finde, ist diese mit der human vegetable. Also. Interessante Begriffsbildung. Wir lesen mal weiter noch.
Super.
Okay, geht's?
Okay. The claim that each human person is an animal.
Okay, vielleicht der nächste einfach geht's ja.
The claim that each human person is an animal, the reply goes, is ambiguous. The source of the ambiguity is the harmless looking word is. We must distinguish the is of identity from the is of constitution. Of course, you're an animal, but insofar as this is an undeniable empirical fact, it does not entail that you're numerically identical with any animal. Rather, as Shoemaker puts it, a person is an animal, not essentially being identical to one, but in the sense of sharing its matter with one. When you look in a mirror, you see an animal. It is easy to believe that you and that animal are one and the same, and that is indeed the way it appears. That is because you are connected with the animal in a particularly intimate way. You and animal are made of the very same atoms and occupy exactly the same region of space. But when we attend to that animal's model and dispositional properties, and perhaps its historical features as well, as we saw in the previous chapter, and compare them with your own, we see that the animal must be numerically different from you. Human people appear to be identical with human animals because the relation of complete spatial and material coincidence is easily mistaken.
Vielen Dank. Das ist jetzt ein ganz zentrales Zitat. Hier kommen jetzt sehr viele wichtige Begriffe vor, die uns auch im Weiteren noch beschäftigen werden, wenn wir auf die sogenannte Konstitutionstheorie eingehen werden. Ich habe jetzt den Begriff schon genannt. Also, was würden jetzt hier die Verteidiger dieser Psychologie-These, wie sie hier, the psychological approach is consistent with the fact that we are animals. Das scheint jetzt ja erstmal so eine Stärke des psychologischen Ansatzes. Ja. Also er sagt, auch der psychologische Ansatz vertritt die These, dass wir Tiere sind. Also das ist jetzt so ein reflektierter Ansatz. Descartes würde das natürlich leugnen. Descartes würde sagen, wir sind doch nicht Tiere. Wir sind nicht mal Menschen, wir sind, eigentlich sind wir denkende Substanzen. Wir sind res cogitantes. Das sind Dinge, denkende Dinge. Wir sind nicht Menschen, würde Descartes sagen. Wir sind vielleicht Seelen. Seelen, die irgendwie auf eine ganz seltsame Weise mit einer Res Extensa interagieren. Das ist sehr schwierig zu erklären, kausal, wie also der Übergang von Prozessen, die denkender Natur sind, sich auswirken können auf Prozesse, die ausgedehnter Natur sind, räumlich-zeitlich sind. So eine psychologische Theorie behandelt jetzt. Es gibt schon sehr reflektierte psychologistische Ansätze, die sagen, wir sind Engels. So, aber wie, inwiefern sind wir Engels nach dieser psychologischen These? Und jetzt sagt er hier, es geht um das harmlos aussehende Wort ist. Ja, und daran hängt das Ganze. Wir müssen dieses Identitäts-Ist und Konstitutions-Ist unterscheiden. Und mit diesem Konstitutions-Is of Constitution, das ist dann später die These von Lynn Baker. Die nennt er hier jetzt noch nicht, die kommt ja nicht vor. Ja, hier ist Shoemaker, Sidney Shoemaker, das ist sozusagen der Vorläufer von Lynn Baker. Shoemaker. Baker ist hier noch gar, wird hier noch gar nicht genannt. Also, das Sein der Identität vom Sein der Konstitution. Also, die Vertreter der, des psychologischen Ansatzes, was würden die sagen? Wiederholen Sie es nochmal. Was würden die sagen bezüglich dieses Ist? Wir sind Tier. Ich kann es ja auch nochmal an die Wand, an die Tafel machen, dass wir es vielleicht. Also, wir sind Tiere. So, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Ja.
Wir würden sagen, dass wir quasi den Tentiere sind, aber nicht im Wesentlichen.
Genau, das wäre so eine Möglichkeit. Und wenn man sich jetzt aber hier nochmal anschaut, hier, also das. Es gibt einmal Identität, also numerische Identität und Konstitution. Ne? Das wäre so die zwei. Und akzidentell wäre eher im Sinne von Konstitution dann zu verstehen. Ich schreibe jetzt hier mal numerisch. Identisch. Wir sind numerisch identisch Tiere. Oder wir sind konstitutionell. Und in Klammer akzidentell gefragt. Das kommt ja nicht vor, aber das könnte jetzt so eine weitere Lesart sein, vielleicht auch eine dritte, wir müssen es mal sehen. Was ist jetzt dann die Argumentation der Konstitutionstheoretiker des Seins?
Ja, also wir haben es ja schon mal genannt in der ersten Stunde, das ist, glaube ich, Morphismus vergleichbar ist der Körper oder der Organismus ist quasi die Materie, die aber alleine noch nicht hinreicht, eben um eine persönliche Identität zu sein, sondern erst im Zusammenspiel der Psyche in dem Fall, die diesen Organismus quasi belebt, sozusagen die Identität.
Genau. Also ihr seid hier, wenn ihr im Mirror seht, an animal, it is easy to believe that you and that animal are one and the same. Jetzt ist hier das Problem. One and the same ist es schon numerische Identität. Zähligkeit. One and the same scheint das erste Mal anzunehmen. And that is indeed the way it appears. Und jetzt kommt that is because you are connected with that animal. Yeah. können wir mit unserem Körper verbunden sein, so, dass wir mit ihm nicht numerisch identisch sind, er dennoch aber dennoch zu uns gehört auf eine Weise, die es erlaubt, und jetzt kommt das Entscheidende, weil wir mit ihm die Relation der vollständigen räumlichen und materiellen Koinzidenz teilen. Also die Frage ist, wo sind wir? Das ist die Identifizierung. Also man muss unterscheiden zwischen Identität und Identifikation. So, jetzt geht es hier im untersten Beispiel eher um die Identifikation. Ja, wie identifizieren wir uns denn? Inwiefern ist es uns möglich, unsere Existenz zu bestimmen, wahr zu erkennen, festzulegen? Was würde jeder sagen, indem wir eine Stelle in Raum und Zeit angeben? Ich bin hier. Ja, hier? Wo hier? Ja, jetzt hier um 13.24 Uhr. Hier im Raum E206. Hier in der Tafel. Natürlich nicht so, sondern viel exakter, genau dieser Raum- und Zeitpunkt, die Grenze. Da bin ich, würde jeder sagen. Okay, Sie würden vielleicht manchmal sagen, nee, Sie würden es schon sagen, der Ganze. Ich glaube, niemand von Ihnen würde sagen, ich bin hier in der Höhe von 1,70 Meter bis 1,80 Meter, da bin ich hier, so wie mein Kopf ist, würden Sie ja nicht sagen. Sie sagen, ich bin hier, hier stehe ich, hier, das bin ich. So, und jetzt stellen wir das Problem, dass wir uns also mit unserem Organismus räumlich und materiell zusammenfallen lassen. Wir koinzidieren mit unserem Körper. Diese Koinzidenz ist jetzt aber nicht, und das ist das ganz entscheidende Moment, nicht Identität oder genau noch nicht numerische Identität. Also die psychologischen Positionen, die Vertreter des psychologischen Ansatzes würden sagen, das ist halt schon ein bisschen schwierig, wir sind schon Tiere, aber wir sind es nicht wesentlich und wir sind es schon gar nicht numerisch identisch, sondern wir sind es nur koinzidenziell, könnte man sagen, oder per Koinzidenz oder als konstruiert durch unseren Körper, aber nicht als identisch.
Wir nehmen zum einen den Ansatz, den der Locke sagt, dass unsere Identität sich dadurch begründet, dass wir uns erinnern können daran, also dass wir irgendwann mal quasi existiert haben. Das ist der eine Teil dieser, dass wir, und dann kommt eben bei dem psychologischen Ansatz dazu quasi, wir nehmen halt diesen Erinnerungsanteil oder den Persönlichkeitsanteil und der steuert quasi durch Zufall auch noch, um halt im Raum und der Zeit verankert zu sein, steuert er quasi wie so ein Roboter, besteuert das Bewusstsein, den Körper. Oder ist das dann so zu verstehen?
Ja, das wäre dann die weitere Frage, wie dann Person und Körper zusammenhängen, das wäre die weiterführende Frage. Wenn es koinzidiert, darüber sagt er jetzt hier noch nichts, das lässt jetzt auch erstmal offen. Die Frage ist jetzt nur die, wie können wir hier diesen zweiten Weg konstitutionell, ich muss auch sagen, koinzidentell, würde ich sagen. Schreibe ich mit Koinzidenz. Wie können wir mit unserem Körper eine Einheit eingehen, wenn wir uns identifizieren auf die Zeit, die nicht Identität ist? Also eine Unity without Identity. Das ist die Frage. Einheit, eine Koinzidenz. Wir füllen genau räumlich, zeitlich füllen wir unsere Körperhülle. Die definiert uns über Raum und Zeit. Wir füllen oder wir erstrecken uns, was unser Innerstes angeht, auch unsere Person, würden auch die psychologistischen Theoretiker sagen, wir erstrecken uns, ich muss mal schauen, ob ich eine bessere Metapher habe, besseren Begriff, wir erstrecken uns, erstrecken ist jetzt noch nicht so wesentlich. Wir definieren uns, ist vielleicht auch nicht schlecht, wir definieren uns, oder wir sind definiert über unseren Körper. Ja, insofern wir immer mit ihm räumlich und zeitlich eine Einheit bilden, die aber eben nicht eine Identität ist. Und jetzt ist die Frage, die ganz entscheidende Frage ist jetzt die, und darum dreht sich die ganze Debatte, gibt es sowas? Gibt es so eine Relation, dass wir einerseits mit etwas anderem koinzidieren, Raum und Zeit uns definieren, ohne dass wir damit identisch sind? Ich komme gleich auf Sie, ich will das noch kurz hier in einer logischen Relation versuchen abzubilden. Also, wir sagen mal, dass er mit ihr zusammenfällt, dass er sie definiert, aber nicht, dass sie mit ihm und er mit ihr numerisch identisch ist. Das ist diese Relation, eine Einheitsrelation. Die Frage ist, gibt es so etwas wie eine Einheit ohne numerische Identität? So wird Baker das nennen, Unity without Identity. Das ist ihre These. Ja. Daran hängt es. Wenn wir das zeigen können, gleich, wenn wir das plausibel machen können, dass es so etwas gibt wie eine Einheitsrelation, dass wir konzidieren, räumlich und materiell, räumlich und zeitlich auch mit unserem Körper, ohne mit ihm identisch sein zu müssen, dann würde Olson sagen, dann hat der psychologistische Ansatz gewonnen, oder dann vielleicht nicht mal unbedingt gewonnen, aber dann spricht einiges für ihn. Gibt es diese Zwischenrelation zwischen numerischer Identität und zwischen Dualismus? Das ist die Frage. Jetzt hat aber erst die sich gemeldet und dann sie.
Also ich hatte jetzt, falls du nicht fragst, ob das legitim ist, für er als räumliche Größe würde ich eventuell die Wahrnehmung einsetzen. Die Wahrnehmung ist ja erstmal neutral. Also man muss jetzt sagen, die Wahrnehmung geht vorne geht rein physikalisch aus. Man kann aber auch sagen, sie geht von einem Bewusstsein aus, was alles quasi verarbeitet. Und diese Wahrnehmung kann ja zu dem Zeitpunkt sein, ich nehme meinen Körper um mich herum wahr, ich nehme an sich, dass ich alles verarbeite. Und der Körper kann separat sein, kann aber auch einfach als Gesamtes wahrgenommen werden.
Ja, Sie haben jetzt eine epistemische Dimension ins Spiel gebracht mit der Wahrnehmung, die hier noch gar nicht über die notwendig ist. Hier geht es letztendlich, ja, das ist ein guter Punkt. Die Frage ist, in welchem Zuständigkeitsbereich der Philosophie fällt jetzt diese Frage? Ich habe jetzt drei Angebote, darüber können wir jetzt kurz reden. Ich habe im Angebot, wir haben die Ontologie, wir haben die Epistemologie, Erkenntnislehre, und wir haben die Logik. So, Sie haben jetzt das epistemisches Argument mit Wahrnehmung angebracht, wenn ich mich nicht irre, wenn ich Sie recht verstanden habe. Die Frage ist jetzt, wenn man das jetzt hier betrachtet, Wen dieser drei Bereiche betrifft das?
Ich würde es mal ontologisch probieren, und zwar in dem Sinne, dass ich davon ausgehe, dass sich zwischen Körper und Person doch irgendwie, wie man es ja eigentlich schon fast in einem Beispiel vorher mit dem Hirn drin hatten, wo eigentlich nur noch eine vegetative Kartoffel liegt, und da halt dann die Frage ist, ob das jetzt, weil der Körper ist ja noch da, aber das Bewusstsein ist weg, und zwar aufgrund von bestimmter ausgesetzten Körperfunktionen. Deshalb kann ich zumindest sagen, dass es halt zwischen Körper und Person, was die Existenz der Person angeht, doch irgendwie noch eine einseitige Notwendigkeitsbeziehung geben muss. Also sofern die Körperfunktionen nicht da sind, kann entweder die Person nicht arbeiten, dann könnte man so ansetzen, wie zum Beispiel, ich glaube, Bushida mit Geist wird mal so ziemlich ähnlich bezeichnet. Also
ja, richtig.
Von außen irgendwelche Eindrücke raus, damit halt irgendetwas arbeiten kann, also damit was füttern kann. Also wenn man jetzt den Geist unabhängig vom Körper jetzt annimmt oder die Person auch unabhängig vom Körper annimmt. Oder man kann halt direkt sagen, okay, wenn ich zu lange den Stoffwechsel aussetze oder zu lange die Luft anhalte, wenn ich irgendwann hirntot und wenn ich hirntot bin, ist die Person weg. Das ist ja eigentlich die Annahme von diesem hier so ein Beispiel, ja, irgendwie dann gleichzeitig auch war. Mhm.
Ja, gut, man könnte aber jetzt doch dagegen einwenden und sagen, gut, jetzt, ob ich jetzt hier meine Energie bekomme durch einen Körperorganismus oder in einer Nährlösung, einem Tank, im Gehirn, einer Tankdose mit Nährlösung, ob ich die Energie irgendwie anders bekomme.
Ja, aber das Gehirn selber ist ja auch Teil des Körpers. Also irgendwie, da müsste man das Gehirn auch schon mal komplett austauschen.
Genau, dass man das Gehirn nur isoliert oder in eine Nährlösung steckt.
Ja, aber das hat man immer ja noch einen Teil vom Körper. Das Gehirn ist ja auch Teil vom Körper.
Okay, gut, man könnte dann sich auch überlegen, ob man das Gehirn nachbaut. Gut, das ist spekulativ, aber Sie haben jetzt versucht zu sagen, der Körper ist sowas wie eine notwendige Bedingung oder so eine Basis, die wir brauchen. Das wird ja häufig, die Argumentation geht häufig dahin, dass man sagt, wir wollen auf so einen Körper ganz verzichten, der uns eine Basis bietet. Oder so sagen, wir wollen diese Basis austauschbar machen. Es muss nicht mehr ein tierischer Körper sein. Wir können es vielleicht auf Siliziumbasis oder irgendwie realisieren, unser neuronales Netzwerk. Wenn wir sagen, was unser Ich ausmacht, sind Neuronen, sind ganz komplexe Systeme, Netzwerke, dann können wir diese Netzwerke vielleicht auch anders realisieren, auf einen anderen materiell anorganische Basis. Wäre ja möglich, ist ja nicht ausgeschlossen. Denken Sie an Computer. Ne? Ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, aber ist ja nicht unbedingt ausgeschlossen, dass man mal unsere Komplexität des Gehirns, Gehirn ist ein riesen komplexes System, dass man dieses System nachbaut auf einer anderen Basis. Wäre ja nicht logisch ausgeschlossen. Und ja, dann wäre.
Ich habe dann auch das Problem, dass ich kurzzeitig vielleicht zweimal existiere.
Genau, da haben wir ein Riesendilemma da. Das ist Derek Parfit, der hat dieses Beam-Beispiel, die werden dupliziert. Sie kennen das von Star Trek, kennen Sie das? Dieses Beamen. Da gibt es bei Derek Parfit, der ist jetzt verstorben vor kurzem, gibt es auch dieses Gedankenbeispiel, dass dieser Beam-Vorgang scheitert und wir sagen dann auf der Erde, wo wir weggebeamt werden sollten, auf einem Planeten existieren und auf dem anderen Planeten. Es gibt uns wirklich zweimal. Dann haben wir natürlich logische Probleme, aber ich würde nicht sagen, dass es ontologisch oder auch logisch notwendig ist, dass wir für Personalität einen Körper brauchen. Würde ich jetzt nicht. Ich sehe da keine logisch-ontologische Notwendigkeit drin. Das sehe ich jetzt erstmal nicht, aber vielleicht.
Also, was mir dann als Frage aufstößt, ist, selbst wenn wir jetzt den Körper austauschen gegen eine Siliziumplatine zum Beispiel, dann haben wir ja auch wieder eine Art neuen Körper geschaffen.
Ein Träger.
Ja, okay. Etwas, um dieses Thema zu realisieren.
Okay, richtig. Gut, dann das wäre so ein Punkt auf Sie, dann würde man sagen, es kommt nicht auf den Körper an, auf den organischen Körper, sondern auf eine Basis, auf einen Träger, dem dieses Bewusstsein inheriert irgendwie. Richtig. Genau. Aber dann wäre es eben auch nicht mehr Animalismus-Theorie. Dann wäre es eben, also der Animalismus wäre dann damit irgendwie auch widerlegt dann. Weil man würde sagen,
ja, das ist ein Ziel, oder?
Ach so, das war das Ziel. Okay, gut, ja. So könnte man das dann machen. Wenn wenn es das möglich wäre. Aber nochmal die Rückfrage. Sie hatten es also praktisch argumentiert, das ist eine ontologische Sache. Aber denken Sie mal ins Logische, könnte es nicht auch eine logische sein? Logische Frage. Also, wie auch immer, die beiden hängen sehr eng miteinander zusammen. Wir haben hier eine ganz enge Verbindung zwischen Ontologie und Logik, wenn es nicht sowas gibt wie eine Einheit und numerische Qualität. Also, es gibt in der Logik eigentlich, ich bin jetzt kein Logiker, aber ich kenne jetzt keine Relation, die sowas der Logik vertreten würde. Eine Einheit ohne Identität. Das ist in der klassischen Logik, gibt die Identität, aber es gibt sowas nicht in der Logik. Das heißt, es ist schon so ein Bedürfnis der Ontologie, was dann logisch etabliert wird. Und das, sagt jetzt Olsen, ist der einzige Weg, dieses logische Nadelöhr, durch dieses Nadelöhr der Logik, müssen die Vertreter des psychologischen Ansatzes sich durchzwängen, was überhaupt geht, um ihren Punkt machen zu können.
Also ich bin jetzt auch kein logischer Experte, aber ich weiß, dass Korrektheit und Vollständigkeit logische Grundvoraussetzungen sind für ein wahres, also für logisch gültig oder logisch wahr. Und das beides bedingt, dass es wirklich eine Tautologie ist, also dass es wahr ist und dass es das einfach nicht gibt. Also wenn was semantisch wahr ist, in jeder möglichen Form wahr ist, dann ist es auch syntaktisch in jeder möglichen Form wahr und andersrum. Also es ist logisch eigentlich nicht lösbar.
Genau, das ist die Frage. Gibt es das? Kann es das geben? Oder ist es eine Kontradiktion? Die Frage natürlich auch ist, was ist Einheit? Einheit, Koinzidenz. Gibt es sowas wie Koinzidenz ohne numerische Identität? Das ist die entscheidende Frage. Damit steht und fällt es.
Ein Beispiel, was mir noch einfällt, was auch in der hier schon mal gekommen ist, und was zum Beispiel bei Lowe auch kommt, im Zusammenhang mit dieser Thematik, ist so diese Bronzestatue. Zu sagen, die Statue konstituiert sich, koinzidiert mit dem Klumpen mit Bronze, aus dem sie geformt ist, ist also räumlich und zeitlich sozusagen Koinzidenz, aber sie sind, man würde jetzt nicht sagen, die Statue ist numerisch identisch mit dem geklumpten Bronze. Das ist so ein klassisches.
Genau. Genau, das bringt auch immer die Lynn Baker, dann die Konstitutionstheoretikerin, die diesen Marmor-David, diese Statue, und dann hat sie schon gesagt, dann kommt da häufig so ein Formaspekt rein, dass man sagt, das eine ist Materie, das ist Hülle, das ist der Stoff, der Klumpen, irgendwie das Material, Marmor, Eisen, was auch immer. Und dann kommt halt noch die Form dazu. Und die Form ist dasjenige, was dann letztendlich die Person ausmacht oder die Identität ausmacht. Bei Aristoteles ist es ziemlich klar, was individuiert, was verleiht die Identität, die Form. Dann müsste man so einen Formbegriff einfügen, führen. Aspekt, der mit dem Materiellen eine gewisse Einheit eingeht, geht im Sinne des Hylämorphismus, das ist dieser aristotelische Typ. Also Aristoteles hat sich da auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Also man käme hier weiter mit dem Hylämorphismus. Das wäre so eigentlich, schreibst du hin. Kann man es lesen? Schreibst du hin. Könnte man sagen, na gut, der Stoff wäre jetzt ja nicht, das ist nicht ganz analog dazu, weil wir ja im Falle dieses Verhältnisses von Mensch, Organismus oder Körper und Person ja nicht mehr dieselbe Analogie haben. Wir hätten nicht mehr, dass der Körper nur der Stoff wäre. Der Körper ist ja nicht nur Stoff, der Körper ist schon geformt. Wir hätten also Körperform, Körperentität. Und wir hätten Personenidentität. Deswegen trifft hier dieses Beispiel Hylämorphismus nicht genau zu. Hylämorphismus ist die Einheit von ungeformter Materie letztendlich und der Form, das zusammenkommt. Und der Organismus hat schon eine Form. Der ist schon hylämorphistisch komponiert oder konstituiert. Und dann kommt noch eine zusätzliche Form dazu, könnte man sagen.
Ja, es ist nicht mehr. Also, es ist auch die Seele, die jetzt nicht als äußere Form.
Genau.
Als Konzept. Oder?
Genau. Richtig, bei Aristoteles kommt dann die Seele. Die Seele ist dann diese Form, die die Einheit ausmacht. Und da hätten wir dann schön Organismus. Organismus plus Seele, dann ist diese Einheit. Also man könnte es tatsächlich mit so einem aristotelischen Konzept versuchen. Das ist so der einzige Kandidat auf dem Markt der Theorien, der hier das ontologisch-logisch leisten kann. Hier muss man mit Aristoteles dann versuchen ranzugehen. Genau, deswegen habe ich jetzt so lange verweilt, weil man einfach das klar vor Augen haben muss, es geht um Koinzidenz, aber nicht Identität, numerische Identität. Ja, wir haben vielleicht noch ein Zitat. Wer möchte lesen?
So there is nothing absolute, save the threat of psychological approach and denying that you are numerically identical with any animal. To say so it's merely to take one side in an arcane metaphysical dispute. If you want to claim that you are an animal in the sense of being numerically identical with one, you will need a philosophical argument for that claim. If you want to say that they are obviously and verifiable animals, you can establish what we are animals only in the sense that we stand to both animals in some relation that is empirically indistinguishable from identity. For example, that we each share all of our matter with an animal.
Das wäre jetzt so ein, vielen Dank, das wäre jetzt so ein Versuch. Also wir teilen uns die Materie, wir als Personen teilen uns die Materie mit dem Tier. Auch so Koinzidenz. Aber es wäre nach Ihnen nicht so überzeugend. Ja? Also damit steht und fällt das Ganze jetzt mit dieser Frage nach Komposition, Konstitution unseres materiellen Körpers mit psychologischen, mit unserer Person. Und wir können jetzt also im Folgenden, wenn wir jetzt am Ende sind, wir haben jetzt nicht alle Zitate, ich habe hier noch so ein paar, ich schicke Ihnen die mal rum. Also es gibt hier noch so ein, kommen auf die kartesischen Dualisten ein, ich schicke Ihnen die Zitate noch, Sie haben die ja alle. Wir lesen es dann in der nächsten Sitzung weiter. Wir wollen jetzt also im Folgenden immer untersuchen, ob es Gründe gibt, die nicht doch für so eine Konstitution sprechen. Ja? Olson wird im Verlauf immer wieder versuchen zu zeigen, das geht nicht. Das gibt es nicht. Das ist nicht überzeugend. Ich würde sagen, nee, so eine Koinzidenz, die führt am Ende dazu, dass wir das Problem der doppelten Person haben, der verdoppelten Existenz. Nach so einem Verständnis, sagt Olson, wie die Psychologisten es haben, wären wir eigentlich immer zwei Wesen, die zu einer derselben Zeit am selben Ort wären. Wir würden immer sowas mitschleppen mit uns, unser Tier. Ja, also wir wären Person und Tiere zugleich. Wir sind ja nicht numerisch identisch mit ihnen, also müssen es zwei Dinge sein oder zwei Wesen. Und das kann nicht sein, dass wir zwei Dinge zugleich sind. Ja, wenn wir nicht mit ihnen identisch sind, dann müssen es zwei sein. Und wie können wir das erklären, dass wir immer so ein Tier mit uns mitschleppen? Sagt Olson, das ist völlig geschlossen. Seine Argumentation geht immer folgend gegen diese Konstitutionstheorie. Wir wollen schauen, ob es nicht vielleicht doch Gründe gibt, sowas anzunehmen wie eine Konstitutionsthese, wie man die verstehen müsste. Oder ob wir am Ende vielleicht nicht doch sagen müssen, Olson hat recht. Wir kommen damit nicht weiter, wir müssen den Animalismus vertreten. Es gibt da auch noch verschiedene andere Theorien. Zum Beispiel, dass man sagt, es ist halt ein sehr, sehr hochentwickelter Organismus. Ein lebendiges Wesen, Körper, der eben besonders hochfunktional ist. Das ist eine Person. Wäre auch so eine Möglichkeit. Okay, wir müssen jetzt leider aufhören. Wir haben die Sitzung aufgenommen, können Sie nachhören. Und ich schicke Ihnen nochmal die Folien für die nächste Sitzung. Wir werden aber den nächsten Text auch beginnen. Also bis in einer Woche.